In Zeiten der Reflexion berichtet Muad'Dib, dass seine wirkliche Erziehung und Bildung erst zu dem Zeitpunkt einsetzte, als er gezwungen war, sich mit den auf Arrakis herrschenden Realitäten auseinanderzusetzen. Er lernte an der Beschaffenheit des Wüstensandes das Wetter zu erkennen. Erfuhr, wie man aus der Schärfe wehender Sandkörner die Sprache des Windes herausliest und wie man es vermeidet, die Sandkrätze in der Nase zu bekommen. Er fand heraus, wie man die Flüssigkeiten beieinander hielt, die den eigenen Körper schützen und bewahren. Als seine Augen die Bläue des Ibad annahmen, erfuhr er die Wege der Chakopsa. Stilgars Vorwort zu Muad'Dib der Mensch von Prinzessin Irulan.
Stilgars Trupp kehrte, als sich der erste Mond leuchtend über die Felsen erhob, mit den beiden Flüchtlingen aus der Wüste in den Siege zurück. Die in wallende Roben gekleideten Männer wurden schneller, je näher sie der Heimat kamen, so als könnten sie die zurückgelassene Gemeinschaft förmlich riechen. Hinter ihnen färbte sich der Himmel grau. Bald würde die Sonne aufgehen und das Land überstrahlen. Man konnte am Glanz des Lichtes erkennen, dass der Herbst die erste Hälfte überschritten hatte. Vor den steilen Felswänden, die das Talbecken abschirmten, lagen verdorrte Blätter, die die Siege-Kinder gesammelt und deponiert hatten, aber der Trupp stieg darüber hinweg, wenn man von einigen Fehltritten Pauls und Jessicas absah, ohne andere Geräusche als die in einer solchen Nacht üblichen hervorzurufen. Paul wischte sich den von seinem Schweiß festgetrockneten Sand von der Stirn, fühlte, dass jemand seinen Arm berührte und hörte Chanis Stimme flüstern: »Mache es so, wie ich dir gesagt habe. Zieh die Kapuze bis über die Stirn. Du darfst nur die Augen freilassen, sonst verschwendest du zu viel Flüssigkeit.« Ein geflüsterter Befehl von hinten verlangte nach Ruhe. »Die Wüste hört euch!« Aus den Felsen über ihnen ertönte Vogelgezwitscher. Der Trupp verharrte. Paul konnte die Spannung förmlich fühlen. Aus den Felsen kam ein leises Klopfen, das nicht lauter war als das Geräusch, das eine springende Maus erzeugte. Erneut zwitscherte der Vogel. Eine Bewegung ging durch die Reihen. Und wieder schien die Springmaus über den Sand zu hüpfen. Der Vogel zwitscherte nun zum dritten Mal. Die Fremen kletterten weiter durch einen Felsspalt, aber ihr Schweigen schien Paul jetzt noch bedrückender als zuvor zu sein. Manche Männer warfen Chani einen Blick zu, woraufhin sie den Kopf senkte und in eine andere Richtung schaute. Sie hatten jetzt wieder Felsen unter den Füßen. Die Roben, die ihn umgaben, raschelten. Paul stellte fest, dass die Disziplin ein wenig nachzulassen schien, wenngleich immer noch niemand den geringsten Ton von sich gab. Er folgte den schattenhaften Umrissen des Mannes vor ihm. Einige Stufen hinauf, eine Biegung, wieder Stufen, dann ein Tunnel. Sie gingen an zwei versiegelten Türen vorbei, bogen in einen Weg ein, der von Leuchtgloben beschienen wurde. Die Felswände waren ebenso wie die Decke in diesem Licht von gelber Farbe. Paul sah, dass die Fremen um ihn herum die Kapuzen zurückzogen, die Nasenfilter entfernten und tief einatmeten. Jemand seufzte. Paul suchte Chani und fand sie links von sich. Er fühlte sich eingeengt von Roben bekleideten Körpern, wurde angerempelt und hörte, wie jemand sagte: »Tut mir leid, Usul, dieses Gedränge, aber so ist es immer.« Zu seiner Linken tauchte jetzt der Mann mit dem Namen Faruk auf. Die geschwärzten Augenhöhlen und die tiefblauen Augen wirkten im Schein des Lichts noch unergründlicher. »Nimm die Kapuze ab, Usul«, sagte Faruk. »Du bist jetzt zu Hause.« Er half Paul, indem er dafür sorgte, dass die anderen ein wenig Platz machten. Paul schob den Gesichtsschleier beiseite und entfernte die Filterstopfen aus der Nase. Der Gestank, der hier herrschte, warf ihn beinahe um. Ungewaschene Körper, wiederverwertete Fäkalien und Urin. Überall herrschte der Geruch konzentrierter menschlicher Ausdünstung vor. Und der charakteristische Duft, der auf dem Verzehr von Gewürz und gewürzähnlichen Substanzen basierte. »Worauf warten wir, Faruk?« fragte Paul. »Auf die ehrwürdige Mutter, glaube ich. Du hast die Nachricht gehört. Arme Chani.« »Arme Chani?« fragte sich Paul. Er schaute sich um und suchte sie mit seinen Blicken. Aber nicht nur Chani, sondern auch seine Mutter war nirgendwo in diesem Gedränge zu erkennen. Faruk atmete tief ein. Hier riecht es endlich wieder nach zu Hause, sagte er. Paul registrierte, dass in den Worten des Mannes nicht die kleinste Ironie mitschwang. Er meinte es ehrlich. Dann hörte er seine Mutter husten und sagen, »Wie reich die Düfte eures Siege sind, Stilgar. Ich stelle fest, dass ihr sehr viel mit Gewürz arbeitet. Ihr stellt Papier her, Plastikerzeugnisse. Und sind das nicht auch chemische Sprengstoffe?« »Erkennst du das alles anhand der Gerüche?« fragte einer der Männer erstaunt. Und Paul verstand, dass sie nur deshalb so laut sprach, damit er sich so rasch wie möglich an diesen Gestank gewöhnte. Die Fremen an der Spitze der Truppe begannen sich nervös zu bewegen. Paul hörte, wie die Männer aufgeregt die Luft ausstießen. Flüsternde Stimmen sorgten dafür, dass sich eine bestimmte Meldung rasch weiterverbreitete. »Es ist also wahr. Liet ist tot.« »Liet«, dachte Paul. Und dann »Chani«. Die Tochter Liets. Er konnte jetzt zwei und zwei zusammenzählen. Liet war der fremenitische Name des Planetologen gewesen. Er schaute Faruk an und fragte, ist es der Liet, der auch als Keins bekannt war? Es gibt nur einen Liet, erwiderte Faruk. Paul drehte sich um und starrte die Rücken der Fremen an, die vor ihm standen. Dann ist Liet Keins tot, dachte er. »Es geschah durch einen Verrat der Harkonnen«, zischte eine Stimme. »Sie haben so getan, als sei er bei einem Unfall umgekommen, verloren gegangen in der Wüste, bei einem Topter-Absturz.« Paul spürte, wie die Wut in ihm hochstieg. Der Mann, der ihm in Freundschaft zugetan gewesen war, der geholfen hatte, sie vor den Schergen der Harkonnen zu bewahren, der seine Leute ausgeschickt hatte, um nach zwei einsamen Flüchtlingen in der Wüste Ausschau zu halten. Nun war auch er zu einem Harkonnenopfer geworden. »Dürstet Usul nach Rache?« fragte Faruk.